Schönen guten Tag, Herr Wiegold.
Ja, guten Tag aus Berlin.
Ja, die baltischen Staaten Estland, Litauen und Lettland wollten jahrelang in die NATO, sind jetzt auch drin als Schutz vor der ehemaligen Schutzmacht Russland. Haben die sich verzockt dabei jetzt?
Nein, das kann man so sicherlich nicht sagen. Die Frage ist einfach, dieser berühmte Artikel 5 des NATO-Vertrags, also der Artikel, der sagt, wenn ein Land angegriffen wird, ein NATO-Land, dann stehen alle anderen NATO-Mitglieder auch für dieses Land ein und helfen dem. Der muss natürlich mit Leben gefüllt werden. Und da haben die baltischen Staaten, aber auch Polen in den vergangenen Jahren immer ein wenig geklagt und gesagt, ihr nehmt das nicht wirklich ernst. Wo sind denn eure Pläne? Was macht ihr denn wirklich? Und das spitzt sich jetzt etwas zu.
Sie haben ja in der Tat auch Polen, das Sie angesprochen haben, ein vitales Interesse an Schutz, auch weil es dort immer große Ressentiments gegenüber Russland gibt und man denen nicht vertraut. Ist es denn aber so, dass man Russland in der Hinsicht nicht vertrauen kann, dass es wirklich jemals eine NATO-Grenze verletzen würde?
Also das würde ich mal sagen, ist im Moment wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. Wir müssen ja sehen, wenn wirklich Russland ein NATO-Land angreifen würde, dann ist völlig offen, wie weit das Ganze noch eskalieren kann, wie hoch das noch gehen kann. Und am Ende steht ja auch die Drohung, die Abschreckung auch mit amerikanischen Atomwaffen. Also insofern ist das kein besonders wahrscheinliches Szenario, wovor natürlich gerade die baltischen Staaten oder vor allem Estland mit seiner sehr großen russischstämmigen Bevölkerung Angst hat, ist ein Szenario so ähnlich wie der Ukraine, dass also nicht die Russen wirklich als Invasionsstreitmacht mit Panzerkolonnen über die Grenze rollen, sondern dass die unerkannt im Land infiltrieren und für Unruhe sorgen, aufwiegeln, also eher so ein verdeckter Krieg stattfindet.
Würde dann in dem Fall aber irgendwie mehr konventionelle Soldaten oder Waffensysteme überhaupt etwas helfen?
Nein, nicht wirklich. Also eigentlich will auch keiner bei der NATO zurück zu den großen Panzerkolonnen des Kalten Krieges, die sich auf Panzerschlachten eingerichtet hatten. Wenn wir uns erinnern, allein die Bundesrepublik Deutschland hatte damals über 4000 gepanzerte Fahrzeuge. Jetzt hat die Bundeswehr noch in der Planung 225 Kampfpanzer. Also da hat sich etwas ganz massiv verschoben. Es geht eigentlich um ganz andere Fähigkeiten. Es geht darum, was ist bei Cyberattacken, was ist bei diesen kleinen, unentdeckten Einsätzen von Spezialkräften, was kann die NATO dagegen tun? Und eigentlich ist es eher von den baltischen Staaten und von Polen der Wunsch, dass sich die NATO dazu bekennt, dass die NATO sagt, jawohl, wir haben eine Planung, wir sind drauf eingestellt und wir haben uns schon mal überlegt, was wir in so einem Fall auch machen.
Aus deren Sicht ist das in der Tat nachvollziehbar, aber auch aus dem Inneren der NATO kommen Stimmen, man müsse sich wieder besser vorbereiten. Sind das wirklich, ich sage mal, selbstlose Zwecke, denen man da folgt, also die Partner zu schützen? Oder geht es hier eigentlich auch einfach so ein bisschen um die Lobbyarbeit für Rüstungskonzerne, weil irgendwo müssen die Sachen hergestellt werden, die man braucht, um die Sicherheit zu gewährleisten?
Das ist in der Tat richtig. Nun, die Grenzziehung ist da manchmal etwas schwierig. Es gibt ja in der NATO ein zwar nicht festgelegtes, aber angepeiltes Ziel, dass jedes Mitgliedsland 2% seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungszwecke ausgibt. Da liegt zum Beispiel Deutschland weit drunter mit so 1,2-1,3%. Die USA liegen deutlich drüber, die osteuropäischen Staaten liegen auch höher. Da kommt natürlich der derzeitige NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen immer wieder und sagt, ja, all die gespart haben in den vergangenen Jahren, die müssen auch mehr tun für ihre Verteidigungsausgaben. Es geht im Wesentlichen darum zu sagen, kann die NATO eine glaubwürdige Abschreckung aufbauen? Allerdings gibt es da auch unterschiedliche Ansichten. Wie nötig ist das denn? Wie gewünscht ist das denn? Und ist dafür wirklich mehr Geld nötig?
Kommt es eigentlich der NATO gerade zugute, dass es diese Eskalation auf der Krim gab? Denn schon seit Jahren wird darüber diskutiert, ob das Militärbündnis, das aus kalter Kriegszeit stammt, eigentlich noch zeitgemäß ist.
Ja, ein bisschen könnte man schon den Eindruck haben. Wir müssen aber auch sehen, die NATO ist inzwischen ein Riesenclub geworden mit 28 Mitgliedsländern. Und sie hat damit sehr, sehr unterschiedliche Interessen. Das ist nicht wie in den 1970er, 1980er Jahren, wo es wirklich ein relativ kleiner Club war, die mitteleuropäischen Länder, dazu die Türkei, die USA und Kanada, das war überschaubar. Da hatte man auch noch eine gemeinsame Stoßrichtung. Da tut sich die NATO jetzt natürlich schwer und das führt zu diesen ganzen Diskussionen zurzeit.
Bedingt abwehrbereit, so beschrieb das Nachrichtenmagazin Der Spiegel den Zustand des Militärbündnisses NATO gegenüber eines möglichen Angriffs Russlands. Und ob das wirklich so ist und welche Interessen noch dahinter stecken, darüber haben wir mit Thomas Wiegold vom Bundeswehr-Watchblog Augen gerade ausgesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wiegold.
Gerne.